Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und bringe heute wieder eine neue Folge Clever Dog Insights mit. Es geht in die zweite Runde mit meinem Team. Ich freue mich sehr. Und heute hat jede so ihr Thema des Monats mitgebracht. Und es geht unter anderem um Fähnchen im Hundekot, um eine tiefschwarze Welpenbrille und mentale Auslastung. Und am Ende der Folge stellen wir euch noch unser niegelnagelneues Projekt vor, auf das wir uns sehr, sehr freuen, denn es steht ein neues Symposium an. Wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, bleibt bis zum Ende dran. Ich freue mich sehr, ich bin super begeistert und freue mich endlich, das Ganze mit euch teilen zu können. Aber ich möchte euch jetzt natürlich nicht allzu lange aufhalten und würde sagen, wir starten direkt gemeinsam in diese Folge. Ich begrüße heute Celine und Jenna mit hier in den Clever Dog Insights und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo ihr beiden. Schön, dass wir uns wiedersehen bzw. neu sehen bei einer neuen Clever Dog Insights Folge. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
Hi, Merle. Ich freue mich.
Ja, Celine kennt ihr ja schon vom letzten Mal, aber heute neu dabei ist Jenna. Und bevor wir hier so reinsteigen, wollen wir das natürlich nicht vergessen, Jenna, dich kurz vorzustellen. Magst du vielleicht nochmal erzählen, wer du eigentlich bist und wie es dazu kommt, dass du jetzt mit uns hier zusammensitzt?
Ja, kann ich sehr gern machen. Ich halte mich auch kurz. Ich bin Jenna, ich bin die Social Media Managerin hier beim Clever Dog Campus. Jetzt seit, muss ich gerade mal überlegen, seit fast 2 Jahren, glaube ich schon.
Ja, Die Zeit rast.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, alles, was ihr so vor allem auf Instagram seht, aber auch auf anderen Kanälen, kommt von mir. Ich bereite es zumindest auf. Es sind nicht immer alle Wissenssachen von mir, aber ich mache es dann immer so schön und verständlich, dass wir das auf Instagram und Co. posten können. Und ja, ich bin jetzt 2 Jahre dabei. Ich habe auch einen Hund zu Hause, der ist jetzt fast 4, ein Wischlerrüde. Und der hält uns ja auch ordentlich auf Trab. Also ich bin nicht, wie soll ich sagen, so eine Hundewissenschaftsexpertin wie die anderen beiden wahrscheinlich. Aber ich berichte dann wahrscheinlich mehr so aus unseren alltäglichen Problemen und Struggles und schönen Momenten und alles, was mir eben so auf Social Media auffällt, was an Themen gerade so aktuell ist.
Und das gehört ja auch dazu, ne? Und Celine hat es ja in der letzten Folge, ich glaube, das warst du, Celine, schon gesagt, dass das bei uns im Team so toll ist, dass wir uns alle so gut ergänzen mit den Expertisen, die wir mitbringen. Und da gehört Jenna ja auch auf jeden Fall mit dazu.
Ja, ich bin so die Normalo-Perspektive, würde ich sagen. Die normale Hundebesitzer-Perspektive.
Ach, jeder Hundeprofi mit eigenem Hund ist auch einfach nur Hundehalter, wenn es um seine eigenen Hunde geht.
Ja, wahrscheinlich, das stimmt.
Und ich bin froh, dass wir jetzt zusammensitzen, denn ich habe tatsächlich in den letzten Tagen, eigentlich ist es ein Dauerbrenner, aber in den letzten Tagen regt mich das wieder enorm auf. Und ich glaube, es ist ein Thema, das kennen eigentlich alle von uns, aber ich muss es unbedingt loswerden. Denn alle, die den Clever Dog Campus schon lange, lange, lange verfolgen, wissen, das ist sogar eines der ersten Themen, mit dem ich mich im Campus auseinandergesetzt habe.
Und darf zwar ich raten?
Na? Natürlich.
Es geht um Hundekot aufsammeln.
Es geht um Hundekot. Und zwar ist es so, dass auf dem kleinen Feldweg, der immer so der Start in unsere Gassi-Runden alltäglich ist, dass in der letzten Zeit so unfassbar viel Hundekot liegt. Und ich denke, wie zur Hölle kann das sein? Wie zur Hölle kann das Menschen so wenig interessieren, dass das, vor allem, es geht da nicht darum, dass das irgendwie am Rand liegt, ne? Ihr wisst, wie ich zum Thema Hundekot aufheben stehe. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man das mit Rücksicht auf seine Mitmenschen, mit Hunde, Tiere und mit Rücksicht auf die Umwelt einfach macht, ohne Wenn und Aber und ohne Diskussion. Aber mitten auf den Weg, da ist mir wirklich in letzter Zeit ein bisschen die Sprache weggeblieben.
Ja. Denn spannenderweise habe ich genau gestern auch darüber nachgedacht.
Bist du reingetreten?
Ich bin nicht reingetreten, aber lustige Sache oder weniger lustige Sache, es hat auf dem Feldweg einen Mülleimer gebrannt, als wir vorbeigelaufen sind. Und keine Ahnung, da hat irgendjemand, hat da so ein Einweggrill reingeschmissen in den Mülleimer. Und es ist ja im Moment so unfassbar trocken. Und dann haben wir da halt reingeguckt und der hat halt total gequalmt. Also es war noch nicht, der stand nicht total in Flammen, aber es hat richtig gequalmt und es hat sehr gestunken. Und das ist halt so ein klassischer Mülleimer, wo dann immer die Hundekotbeutel reingeschmissen werden. Und wir haben dann tatsächlich bei der Feuerwehr angerufen und haben gesagt, wir würden das jetzt selber mit 2 bis 3 Gießkannen gelöscht bekommen. Oder freut sich die freiwillige Jugendfeuerwehr darüber, wenn sie da so einen kleinen Einsatz hat. Die haben uns dann gesagt, dass wir das doch bitte gerade selber löschen würden, dass sich die Kollegen und Kolleginnen da sehr drüber freuen würden. Aber da sind wir dann auch nochmal auf das Gespräch gekommen, Hundekotbeutel, weil die dann natürlich in diesem Mülleimer alle so richtig schön zerschmolzen und verbrannt waren. Aber es ist natürlich trotzdem gut, das dann reinzuschmeißen. Aber wir haben dann unsere Beutel nicht da reingeschmissen, weil wir dachten, also wir haben es aufgesammelt, aber nicht reingeschmissen, weil wir dann dachten, ja gut, diejenigen, die das dann von der Stadt wieder leer machen, freuen sich dann wahrscheinlich nicht, wenn da so ein halb verbranntes Dings drin liegt. Aber da ist mir auch aufgefallen, das ist halt auch so der erste Weg vom Dorf raus und es lag einfach alles voll, wirklich alles voll.
Du meinst jetzt auch außerhalb des Mülleimers?
Außerhalb des Mülleimers. Und wir haben hier bei uns im Dorf eine WhatsApp-Gruppe, wo quasi alle, die hier im Dorf sind, drin sind. Und da kam auch schon mal das Thema auf, weil da jemand einen gefüllten Kackebeutel am Rand liegen gelassen hat. Was ich auch manchmal mache, wenn ich ihn dann auf dem Rückweg wieder einsammle. So, und da hat dann jemand in die Gruppe ein Foto geschickt und hat gesagt, das ist ja, geht überhaupt nicht, einfach jetzt so einen Kackebeutel da liegen zu lassen und warum sammelt man denn sowas überhaupt auf und man soll das doch der Natur überlassen. Und normalerweise halte ich mich aus Diskussionen raus, aber da dachte ich, so, komm, das ist jetzt mein Einsatz, jetzt muss ich wirklich mal was dazu sagen. Und es gab einfach absolut kein Verständnis dafür, wie man etwas biologisch oder vermeintlich biologisch Abbaubares, also den Hundehaufen, in eine Plastiktüte tun kann. Und das ist, finde ich, immer so dieses absolute Totschlagargument, wo Leute dann einfach sagen, das mache ich nicht. Und egal, was man für Alternativen nennt, mit biologisch abbaubaren Tüten oder dann nimm noch eine Zeitung oder sonstiges, absolut kein Einsehen. Also auch wenn man dann hier mit One Health Argumenten kommt und Parasitenübertragung und so weiter und so fort, oder auch wenn man einfach nur sagt, was ist denn mit demjenigen, der den Seitenstreifen sauber machen muss. Also ganz egal, welches Argument man da reinsetzt, ich habe das Gefühl, das ist so ein Grundsatzthema. Entweder man sagt, ja, macht man oder macht man nicht.
Und zudem ist ja einfach dieses Parasitenthema riesengroßes Thema. Und unabhängig davon, wenn man das jetzt mal alles so ignorieren wollen würde und auch mit diesem Thema, wer macht denn den Seitenstreifen sauber und wieso achtet man da nicht drauf? Ne? Weil ich denke, jedes Mal, wenn hier gemäht wird auf diesem kleinen Feld, denke ich, ach, du Scheiße. Aber ich denke dann auch, wie kann man ernsthaft glauben, dass es okay ist, wenn der eigene Hund in der Mitte eines kleinen Feldwegs, wo Kinder längs laufen, wo Menschen längs laufen, wo Menschen mit Fahrrädern längs fahren, wo andere Hunde längs laufen, dass es okay ist, den einfach mitten auf dem Weg liegen zu lassen. Sorry, aber da gibt's doch kein vernünftiges Argument, meiner Meinung nach sowieso kein vernünftiges Argument. Aber das macht mich teilweise sprachlos und ich musste dann auch immer die ganze Zeit wieder an Dagmar denken. aus unserem letzten Symposium, die gesagt hat, man kann andere Menschen halt nicht ändern, wenn deren Gedanken und deren Glaubenssätze so eingefestigt sind. Aber ich denke so, naja gut, ganz zufrieden geben kann ich mich damit auch nicht. Und in letzter Zeit spiele ich manchmal mit dem Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber es gibt so Initiativen von unterschiedlichen Kommunen, die dann auf so Kackehäufchen so Fähnchen setzen. Und da spiele ich in letzter Zeit sehr häufig mit dem Gedanken, das vielleicht mal zu machen oder irgendwie als Initiative vorzuschlagen, denn es ist wirklich unfassbar viel. Und wie oft ich wirklich, und ich wohne hier erst ein Jahr und ich bin hier schon so oft in Hundekot getreten, wie noch nie in meinem Leben.
Aber ich glaube, es ist wirklich, wie Celine sagt, so eine Grundsatz. Entscheidung. Ich glaube, es gibt Leute, die machen es und es gibt Leute, die machen es einfach nicht. Ich glaube, es gibt nicht Leute, die sagen, ja, hier nehme ich das mit und da nicht. Also ich finde, man sieht es ganz extrem überall bei uns im Dorf, wo die Wege einsehbar sind, wo Leute wohnen, da wird es schön weggemacht und sobald man um die Ecke ist, wo keiner mehr hingucken kann, da liegt dann alles. So habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich finde es, ich weiß nicht, ob es auch im Sommer so ein bisschen oder jetzt, wenn es wärmer wird, ein bisschen mehr auffällt, regnet nicht mehr so viel, ist nicht mehr so schnell weg. sondern liegt halt länger da, riecht irgendwann und so. Ich habe das nämlich schon auch, bei uns ist es auch vermehrt, habe ich das Gefühl, jetzt so die letzten Wochen.
Ja, und das macht mich immer wieder ein bisschen traurig.
Ja, aber Celine sagte das eben, manchmal lässt sie das liegen und will es auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Das habe ich auch das ein oder andere Mal, gerade wenn ich weiß, das ist so eine längere Strecke und da kommt kein Mülleimer mehr und es ist warm und ich habe keine Lust, das dann dreiviertel Stunde mitzuschleppen. Ich habe schon mal überlegt, ob ich so ein Schild einlaminiere irgendwie, was ich drauflegen kann. Ich werde wieder abgeholt oder so. Weil natürlich, wenn in der halben Stunde jemand kommt, der denkt sich dann auch, oh, wer hat das jetzt schon wieder hier liegen lassen? So, ne, denke ich mir auch manchmal, wenn irgendwo Tüten rumliegen, aber ja. Vielleicht müsste man so ein Erkennungszeichen abmachen unter Hundemenschen, so ein Gissen, so eine blaue Schleife oder so, oder gelbe Schleife.
Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass dieses Mülleimer-Thema, als ich noch in Lübeck gewohnt habe, da habe ich mich sehr häufig drüber aufgeregt, wie wenig Mülleimer zum Beispiel in so einem Stadtwald, wo halt extrem viele Leute unterwegs sind, dass es das da einfach nicht gibt. So, nicht mal am Rand. Das fand ich schon immer sehr krass. Aber hier finde ich es halt wirklich beeindruckend. Hier sind wirklich sehr, sehr viele Mülleimer auf ganz regelmäßiger Strecke. Und es ist trotzdem unfassbar, wie viel hier einfach rumliegt. Ja, ist halt krass. Aber das mit dem Schildchen für das Ich werde abgeholt, finde ich auch total niedlich.
Das ist wirklich eine gute Idee.
Vielleicht mache ich das mal.
Wir müssen einfach vom Campus einen Download-Link zur Verfügung stellen.
Ist vielleicht eine Idee, ja. Also schaut am besten mal vorbei in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Vielleicht haben wir es ja geschafft, euch einen kleinen Link zur Verfügung zu stellen, was zusammenzubasteln. Kann ich jetzt aber an dieser Stelle nicht versprechen. Aber was ich versprechen kann, ist, dass ihr den Artikel, den wir hier schon erwähnt haben, euch durchlesen könnt. Das ist einer der allerersten bei uns im Blog. Den findet ihr auch, wenn ihr einfach bei uns auf cleverdogcampus.de in die Suche eingibt Hundekot oder der Artikel heißt 5 gute Gründe, seinem Hund hinterherzuräumen. Und dort geht es dann ganz detailliert über Auswirkungen, die halt liegengelassener Hundekot auf andere Tiere, auf andere Menschen, auf die Umwelt haben kann. Und ja, nicht nur eben auf Wegen, sondern auch im Gebüschen, im Gestrüpp, auf Feldern, was ja häufig auch so ein Thema ist. Ne? Also viele denken ja, das ist eine Grauzone, den Hund aufs Feld kacken zu lassen, aber das ist ganz und gar nicht. Das ist ziemlich eindeutig verboten. Und wenn einem der Bauer dabei erwischt, dann kann es ziemlich, ziemlich teuer auch werden. Also das ist nicht nur ein kleines 30-Euro-Verwarngeld, sondern um einiges mehr. Und kann entsprechend auch sehr, sehr blöde Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere haben, die mit dem Futter gegebenenfalls gefüttert werden oder gegebenenfalls wird das, was auf dem Feld ist, ja auch verarbeitet zu Menschennahrung und kann auch da entsprechende Auswirkungen haben und daher Hunde auf Felder kacken lassen ist ein absolutes No-Go.
Ich finde das total spannend, weil ich glaube, vielen ist das auch gar nicht so klar, was da alles so, also warum es jetzt schlecht ist, irgendwo auf dem Feldweg was liegen zu lassen, irgendwo im Knick oder so. Also ich glaube, viele denken da gar nicht drüber nach oder ich finde, das ist auch ganz selten irgendwo Thema, also so richtig schön aufbereitet, dass man es mal weiß, warum sollte man es nicht liegen lassen oder wem schadet es denn eigentlich und so. Also ich finde das Thema schon spannend und nicht so richtig weit verbreitet. Ist halt auch ein spezielles Thema.
Ja, aber total. Ist ja so, trotzdem wichtig. Betrifft uns irgendwie alle alltäglich, aber
ja.
Und wir regen uns vielleicht, also wir jetzt in dem Fall regen uns auch gerne mal drüber auf. Aber ja, kleines, aber doch irgendwie großes Thema. Ja, und was hat euch so beschäftigt in den letzten Wochen?
Ich habe noch, mich hat sehr viel beschäftigt in den letzten 2 Wochen eigentlich so das Thema Hunde und mentale Auslastung. Weil unser Hund hatte sich die Pfote verletzt, das war nicht weiter schlimm, aber so 2-3 Tage haben wir da so ein bisschen aufgepasst und sind nicht so weit gelaufen. Und trotzdem muss der Hund ja irgendwie ausgelastet werden, gerade wenn er noch so jung und energiegeladen ist. Und da kamen wir irgendwie auch wieder auf dieses Thema mit diesen Intelligenzspielzeugen, nenne ich das mal, die es ja überall gibt. Ob das wirklich cool ist für den Hund, ob es ihn wirklich fordert oder ob das irgendwie nur Abzocke ist, ob das wirklich was bringt und so. Und da bin ich gar nicht zu so einer richtigen Meinung nachher gekommen, weil ich glaube, manche Sachen sind vielleicht gut, manche nicht. Aber ich glaube, dieses Thema mentale Auslastung wird schon, wenn ich das so auf Social Media sehe, auch immer wichtiger und auch immer mehr gesehen, dass ein Hund vielleicht nicht 3 Stunden am Stück Inliner fahren muss, sondern dass man auch eine halbe Stunde irgendwelche anderen Sachen mit ihm machen kann, die ihn mental auslassen und er dann viel kaputter ist danach. Aber das ist immer mal wieder Thema bei uns, finde ich ganz spannend eigentlich.
Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es immer wieder bei euch Thema ist, weil mentale Auslastung und auch vor allen Dingen Nasenarbeit, Nasenauslastung ist für die Hunde so unfassbar wichtig und für mich persönlich jetzt auch aus Trainersicht teilweise noch wichtiger als etliche Runden spazieren zu gehen. Also lieber sage ich, wenn man jetzt wenig Zeit hat, guck, dass der Hund seine Geschäfte erledigen kann, aber dann nimm dir Zeit, noch irgendwas mit dem zu machen, den noch irgendwie mental auszulasten, als dass du dann nochmal eine extra große Runde joggen gehst. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber das waren ungefähr so 20 Minuten Nasenarbeit, ist mindestens genauso anstrengend wie eine Stunde, anderthalb reine Bewegung für den Hund. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man dann mit den Hunden irgendwas macht, wie schnell die eigentlich K.O. sind und auch wirklich körperlich erschöpft aussehen, obwohl sie eigentlich nur ihren Geist benutzt haben oder ihre Nase benutzt haben. Und bei mir gibt's ganz, ganz oft Tage, wo die Hunde mal in den Garten kommen. Also was heißt mal, wo die Hunde in den Garten kommen, ich nicht spazieren gehe, dafür aber Kopfarbeit mit denen gemacht habe, weil es jetzt am Wetter lag, weil ich aus irgendwelchen Gründen nicht raus konnte, wie auch immer. Finde ich, sollte jeder Hund kennen und können, wenn man dann mal wirklich was hat, wenn man jetzt komplett krank ist oder irgendwas und der Hund nicht raus kann. Viel, viel wichtiger, dass man da was macht. Und ich würde jetzt mal sagen, man kann da nicht unbedingt viel falsch machen. Also alles, wo der Hund irgendwie seine Nase einsetzen kann, ist gut. Also auch diese Intelligenzspielzeuge, die man kaufen kann, da finde ich es ganz spannend, weil da jeder Hund anders mit umgeht. Also ich habe ja dann hier die zwei Kandidaten und die haben an dem gleichen Intelligenzspielzeug komplett unterschiedliche Strategien. Der eine macht es dann ganz, ganz geschickt und weiß genau, wo er ziehen, drücken, sonstiges muss. Und der andere hämmert einfach drauf los wie sonst was und irgendwie kommen dann auch die Leckerchen daraus. Ich finde nur, was wichtig ist, dass man darauf achten sollte, dass der Hund nicht zu viel Frust hat dabei. Wenn er es jetzt irgendwie 10 Minuten probiert und oder Viertelstunde oder wie lange auch immer und nicht ein bisschen Erfolg hatte, dann können die sowas halt auch wirklich schnell negativ verknüpfen. Natürlich müssen die dann auch lernen, manchmal muss man über diesen Frust hinaus, damit man dann zum Erfolg kommt. Auch wichtig. Aber da kenne ich auch welche, die versuchen, das 30 Sekunden sagen, nö, klappt nicht und gehen wieder. Dann, ist es nett gemeint mit der mentalen Auslastung, aber wirklich gebracht hat es dann auch nicht.
Aber es ist auch total schwer, also für mich ist total schwer abzuschätzen, wenn ich vor so einer Wand stehe mit verschiedenen Spielzeugen, was fällt meinem Hund jetzt schwer und was nicht, weil ich habe schon mal so ein Teil hier gehabt, das hat, weiß nicht, 10 Sekunden gedauert, da hat er heraus, wie das funktioniert. Ja. Und ich habe auch schon mal was hier gehabt, das hat ewig gedauert, das hat er bis zum Schluss nicht geschnallt, wie das geht. Also das ist, also als Mensch ist man ja auch ganz anders gepolt irgendwie, aber das ist schwer nachzuvollziehen, was ihm jetzt schwerfällt und was nicht. Nachher, wenn man so sieht, was die für Strategien haben und so, dann kann ich mir auch ein bisschen denken, ah, okay, das haben wir schon mal da gemacht, deswegen fällt ihm das leichter und so, aber ist ganz spannend. Und ich finde es ja auch mal so ein, also es bringt dann ja auch immer wieder so ein bisschen zusammen, ne? Also man macht diese Sachen ja irgendwie zusammen, so mentale Auslastungsspielchen und stärkt ja auch nochmal so ein bisschen die Bindung zwischen Hund und Mensch.
Also bevor man da viel Geld ausgibt, weil die kosten ja ganz gerne mal einiges, sammelt Klorollen, Klopapierrollen und die Rollen von den Küchentüchern, die immer sammeln und zur Seite legen, weil da kann man so viel draus machen. Also alleine zum Beispiel die Enden dann so zusammenknüdeln, vielleicht noch ein bisschen Zeitung rein oder Papier rein und die dann einfach, ja, die, also auch ein paar Leckerchen mit rein und dann das halt so auseinanderfetzen lassen. Das finden viele cool. Das sind dann halt, ist für die Hunde, die dann eher so die Strategie haben, die wollen Sachen kaputt machen und wollen einfach halt nur zerfetzen. Oder aber man nimmt sich einen großen Pappkarton, macht da was rein, klebt den vielleicht sogar noch mal ein bisschen zu. Oder macht sich einfach mit dem großen Karton und dann ganz viele von diesen kleinen Rollen da rein und Zeitungspapier geknüdelt. Dann können die das auch noch so ein bisschen auseinandernehmen und suchen. Und was ich da auch immer schön finde, dass die Hunde selber überlegen können, wie weit wollen sie gehen. Also gerade wenn es auch darum geht, ich stecke meinen Kopf jetzt in den Karton rein und wühle da drum rum. Das ist für manche Hunde schon echt schwierig. Aber die kommen dann nicht in so einen Zwiespalt, sondern sie können selber überlegen, bin ich jetzt okay damit, meinen Kopf da reinzutun oder kann den auch einfach wieder rausnehmen. Also das hat auch nochmal so einen Selbstwirksamkeitsfaktor, dass die Hunde sich selber lernen können einzuschätzen oder mal über ihre eigenen Grenzen hinausgehen und ohne, dass ich als Mensch sie in diese Situation reinbringen muss. Auch so für Geräuschtraining und so weiter, das ist immer eine ganz coole Sache. Und da kann man dann vielleicht auch schon sehen, woran hat mein Hund mehr Spaß? Will er jetzt Sachen suchen? Will er Sachen zerfetzen? Und daraufhin kann man dann immer noch etwas kaufen, was der Hund dann machen kann.
Ja, ich finde auch, da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten. Und ich musste jetzt die ganze Zeit, als ich euch aufmerksam zugehört habe, irgendwie daran denken, dass so diese Begrifflichkeit, die ja immer im Raum steht, mentale Auslastung, so wie generell Auslastung, es ist ja viel, viel mehr als das, weil Auslastung klingt für mich immer als was, das erledigt werden muss, weil man es halt machen muss. Und irgendwie ist genau das, sich mit dem Hund auf die Art und Weise auseinandersetzen oder den Hund die Möglichkeit geben, sich mal anders mit Dingen auseinanderzusetzen. Unfassbar große Quality Time. Tades ist ja mittlerweile 9 und Tades ist ein super neugieriger Appenzeller. Am Anfang war sie unfassbar ängstlich allem Neuen gegenüber und wir haben wirklich über die Jahre so viele Sachen ausprobiert. Gekaufte Sache, aber auch ganz viele Spiele selbst ausgedacht und genau das, was Celine gerade auch erzählt hat mit so einer Überraschungskiste, haben wir es immer genannt, wo dann alle möglichen Gegenstände vielleicht noch mal was Lautes wie so ein Topf oder was gegeneinander klimpern kann. Das hat ihr immer unfassbar viel Spaß gemacht, aber auch alles, was mit Nasenarbeit irgendwie zu tun hat, Teebeutel suchen und es gibt so viele tolle Angebote, auch die strukturell einen so ein bisschen solche Dinge näher bringen, wie man den Hund halt wirklich auch andere Art und Weisen der gemeinsamen Aktivität irgendwie nahe bringen kann und so das Köpfchen ein bisschen zum Rauchen zu bringen, aber nicht zu doll. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also da kann ich nur jedem zu raten, sich damit so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, wenn das Interesse da ist. Weil mir hat das auch immer unfassbar viel Spaß gemacht, wenn ich gesehen habe, das Köpfchen rattert. Ich liebe das so sehr, wenn man den Hunden beim Denken zugucken kann. Und wenn sie sich überlegen, was für Lösungen sie für bestimmte Probleme haben, ich finde das wahnsinnig toll.
Was ich auch noch wichtig finde beim Thema mentale Auslastung, was denn noch dazu gehört. Ich habe zum Beispiel hier im Moment eine Baustelle vor der Tür. Und das ist für meinen Hund unfassbar anstrengend. Also die ist mental nicht nur ausgelastet, die ist mental im Moment fertig. Wir haben das schon die ganze letzte Woche, die Baustelle hier. Und ich war am Wochenende selber mit ihr dann im Training. Und keine Chance. Also es hat nicht funktioniert. Sie war einfach so müde, dass ich nicht mehr noch mehr von ihr verlangen konnte. Also wir haben so ein bisschen Dummy-Training probiert und ging nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ich muss die jetzt hier nicht in irgendeine Situation reinlaufen lassen, die nicht schafft. Wir sind dann da ein bisschen spazieren gegangen, weil die konnte sich nicht mehr konzentrieren. Also auch das ist ja schon Auslastung. Oder auch wenn die Hunde, weiß ich nicht, man geht am Wochenende zur Familie und da gibt's Kaffeekuchen. Und es sind viele Leute da, es sind viele Gerüche. Auch das ist für die ja schon mental anstrengend. Also alles, was so von der Norm abweicht. Vom normalen ritualisierten Tagesablauf. Alles, was davon abweicht, was mal ein bisschen anders ist, ist für die ja auch schon Auslastung. Und wenn ich dann höre, mein Hund war den ganzen Tag schon hier und da mit und hat alles Mögliche gemacht, ich muss aber jetzt noch den Spaziergang mit dem machen, weil der hat ja heute noch nichts gemacht. Also auslastungsmäßig finde ich dann manchmal auch schwierig. Natürlich, wenn für den Hund dann der Spaziergang die Pause ist, dass er mal runterkommt, ist es natürlich eine andere Sache. Aber so viel mehr ist für die Hunde mental anstrengend, was so oft unterschätzt wird.
Finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, unser Hund ist schon sehr sensibel. Also der reagiert schon auch sehr krass drauf, wie wir so drauf sind und was wir so machen. Und sobald irgendwas anders ist, merkt man das sofort. Also auch wenn wir ihn mal irgendwo mithaben oder wenn Besuch hier ist oder wenn vor der Tür irgendwie, keine Ahnung, die Müllabfuhr fährt, öfter als sonst, ich weiß es nicht. Also es sind so Kleinigkeiten manchmal, die man selber überhaupt nicht auf dem Schirm hat, aber die den Hund dann einfach müde machen. Und auch, wir haben mal bei unserer Hundetrainerin so einen Kurs gemacht zur Zielobjektsuche, wo wir so Korken gesucht haben und so. Und das haben wir so kleinschrittig aufgebaut. Und da dachte ich am Anfang, boah, naja, das haben wir jetzt auch schon 5-mal gemacht und so. Aber die Hunde können dann auch einfach nicht mehr. Es ist ganz faszinierend, das zu sehen. Wie du sagst, Melle, so man sieht die dann denken, man sieht dann so Falten auf seiner Stirn. So, wie mache ich das jetzt am besten? Und nach 20 Minuten geht da gar nichts mehr. Also es ist, aber es ist auch schön für die Hunde irgendwie, dass die auch mal so Probleme lösen müssen und ja, irgendwie ihr Problemlöseverhalten so ein bisschen entdecken können, fördern können.
Ja, bei TARDIS kam dann immer der Frust, also wirklich der sehr, sehr, sehr starke Frust.
Ja.
wenn es nicht mehr ging. Und dann habe ich aber auch irgendwann gelernt, das ist ja auch ein Lernprozess bei uns Menschen, unseren Hund ganz individuell kennenzulernen. Und dann gewusst, okay, gut, jetzt noch einmal mit einem richtig schönen positiven Erlebnis raus und dann ist jetzt aber auch Schluss. Und man überschätzt diese Zeitspanne ja auch einfach so stark, ne? Gerade bei jungen Hunden reichen einfach ein paar Minuten qualitativ hochwertig da was zu machen und dann ist auch gut. Und dann meistens ist sie dann auch direkt gleich weggeknackt.
Ja, das ist gut, wenn sie direkt einschläft. Meistens kommt ja nach müde dann nochmal blöd und dann wird nochmal rumgepetzt und nochmal Krawall gemacht und erst dann wird
ja, vielleicht erinnere ich mich auch ans ganz, ganz junge Alter nicht mehr so ganz, ganz detailliert, genau.
Das passt ein bisschen dazu zu dem Thema, was ich noch mitgebracht habe.
Na?
Ich habe nämlich noch den Gedanken, dass eben genau das, was du sagst, die rosarote Welpenbrille, die man so aufhat, dass es die bei mir nicht gibt, sondern dass meine rosarote Welpenbrille tiefschwarz ist.
Oh Gott, was tiefschwarz kommt jetzt? Ja. Was hast du erlebt in dem?
Ich finde, ein Welpen und ein Junghund haben wird so oft so schön dargestellt. Und ich finde, es ist einfach teilweise oder meistens einfach so gar nicht schön. Also auch jetzt, ich selber als Hundetrainerin würde ja zum Beispiel sagen, ich hatte ein vermeintlich optimales Training zur Stubenreinheit. Ja, und dann kam mein kleiner Welpe, der dann gesagt hat, Stubenreinheit ist mir komplett egal. Ich mache in mein Körbchen Pipi und schlaf dann da drin. Und erst mit der ersten Läufigkeit, die im Alter von 10,5, 11 Monaten ungefähr war, hat sie überhaupt angefangen, ein Verständnis für Hygiene zu entwickeln. Und vorher hat sie einfach uns in die Bude gemacht. Und wie gesagt, vermeintlich optimales Stubenreinheitstraining, der war es komplett egal. Der war es einfach egal. Wir sind dann sogar extra campen gefahren, mehrere Tage, weil wir gesagt haben, Hund, irgendwann musst du dann halt einfach draußen machen. Also die hat vorher natürlich ab und an mal draußen gemacht, aber es war, ich würde sie da vorher noch nicht als stubenrein betiteln. Ja, und dann sind wir campen gefahren und dann musste sie einfach irgendwann draußen machen. Wir hatten da jetzt auch keinen großen Wohnwagen oder irgendwas, sondern haben wirklich nur eine Matratze ins Auto gepackt. Das heißt, sie war sehr, sehr viel draußen und musste dann draußen machen. Und das war dann wirklich so ein Knackpunkt, wo es dann endlich mal geklappt hat. Aber das war auch nur so eins von vielen Themen, wo ich sagen würde, Welpen- und Junghundezeit war nicht schön. Ich bin froh, wenn sie dann irgendwann endgültig vorbei ist. Aber es ist halt, wie du auch sagst, Merle, wenn der Hund dann jetzt mittlerweile irgendwie bald 9 Jahre alt ist, ich glaube, irgendwann verdränge ich es vielleicht auch wieder. Jetzt ist es vielleicht noch zu frisch. Aber.
Wie lange ist das jetzt her, Celine?
Die ist jetzt 2 Jahre alt. Also sie fängt langsam an, dass ich sagen würde, es wird ein wenig erwachsen. Es wird entspannter. Aber. Also ist schon nicht ohne. Und das hat absolut nichts damit zu tun, ob man jetzt Hundeprofi ist oder nicht. In dem Moment, wo es um den eigenen Hund geht, ist man wirklich nichts anderes als Hundehalter, Hundehalterin. Absolut nichts anderes. Und dann hat man auch manchmal solche Blockaden und weiß einfach nichts mehr, wo ich dann auch total froh bin, dass ich dann Trainerkollegen habe, oder Kolleginnen, wo ich dann fragen kann, hör mal, was soll ich denn jetzt gerade machen? Würde Kundin mit so einem Problem auf mich zukommen, da hätte ich natürlich eine Antwort. Aber wirklich, wenn es um den eigenen Hund geht, man hat einfach Brett vorm Kopf.
Ist ja auch total emotional beladen bei einem, ne? Weil einem das ja so unfassbar stresst. Das ist ja, glaube ich, ganz normal. Also ich bin eigentlich ziemlich gut im Verdrängen, aber ich glaube, was ich nie vergessen werde, ist, dass ich glaube, das war in der ersten Woche oder in den ersten 2 Wochen, so viel am Heulen war, weil dieser Hund, dieser kleine Hund nicht zur Ruhe kommen wollte und ich so am Verzweifeln war und nicht mehr wusste, wo es vorne, wo es hinten. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und ja, auch das Stubenreinheitsthema war bei TARDIS ein unfassbar langes Thema Und das, ich sag mal, trotz einer verhältnismäßig luxuriösen Situation, dass man direkt einen Garten hatte, schnell immer dieses schnell raus, eigentlich alles da ist, aber wie oft denn trotzdem das Pipi und auch das Kaki einfach auf den Teppich gelandet ist. So im Nachhinein muss ich echt ein bisschen drüber grinsen, weil wir wirklich so ein ganzes Sammelsurium an Putzmitteln und wie viel Küchentücher wir verbraucht haben in dieser Zeit, das ist einfach Wahnsinn. Aber das ist auch häufig einfach so ein ganz individuelles biologisches Ding, ne? Wie die das können und wie nicht. Und dann mit so ein paar Verknüpfungen, die kamen und dann, ja, ich bin froh, dass das lange, lange, lange vorbei ist.
Aber man kann halt auch nicht immer alles beeinflussen oder für alles was dafür oder so, ne? Also bei uns Stubenreinheit war gar kein Problem bei uns so. Es ging
schön.
Schnell. So, aber das liegt ja nicht daran, dass ich es besser gemacht habe als ihr, sondern manchmal ist es halt einfach irgendwie so. Ne? Und das aber auch zu erkennen und zu sagen, okay, es ist jetzt auch nicht meine Schuld, dass das jetzt so ist oder dass das jetzt 3 Monate länger dauert als bei anderen, ist halt auch nicht immer so leicht, finde ich. Aber mit dem Verdrängen, ich finde schon, also unser Hund ist jetzt fast 4, also jetzt so gerade erwachsen, würde ich sagen. Und so, jetzt denkt man schon so, ach, so ein Zweithund, naja, und dann denke ich aber, oh Gott, so wie du sagst, Merle, wie viel ich geheult habe hier die ersten 4-5 Wochen, Katastrophe, also wirklich, wo du denkst, das wird nie was, der wird alle beißen, dieser Hund, der wird nie Stuben rein. Also, ja, ich finde schon, Welpenzeit ist schon, ich fand es schon auch schön, aber auch mega anstrengend einfach, also sehr kräftezehrend. Ja.
Aber an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, Jenna, da war ich auch. Also ich habe ja auch noch einen älteren Hund, der ist jetzt 6 Jahre alt. Und als der 4 Jahre alt war, also genau wie deiner jetzt, dachte ich, ach guck mal, es läuft gerade alles so schön. Der ist so lieb, der ist ein gutes Vorbild. Komm, wir holen uns noch einen zweiten Hund. Weil ja gerade alles so gut klappt. Und
ja, und ich dachte dann, jetzt läuft es so gut und jetzt alles nochmal von vorne, ja. Nee.
Und es gibt ganz oft diese Videos im Internet, so von wegen mein erstes Kind, was mich hat ein weiteres wollen lassen, was dann total der Engel und total lieb ist und dann das zweite Kind, was absolut Chaos ist und genauso ist es halt bei meinen Hunden. Erster Hund, ein absoluter Engel und alles lieb, immer schon gemacht und einfach halt super entspannt und nicht viel Arbeit. Und dann dachte man, ja komm, jetzt kann man sich noch den zweiten Hund dazu holen. Und die ist auch total lieb und die ist auch total toll, aber sie ist einfach Chaos pur.
Ja, das ist auch was ich manchmal so denke. Tades hatte, sage ich mal, hier und da ihre Schwierigkeiten und ist vielleicht auch nicht der einfachste Hund, aber was zum Beispiel nie ein Problem war, abgesehen jetzt von der Stubenreinheit am Anfang, die hat nie irgendwas kaputt gemacht. Die geht an nichts ran, was nicht ihrs ist. Und das ist absolut selbstverständlich so. Das ist nichts, was irgendwie groß hinterfragt wurde von Anfang an nicht. Und die kann wunderbar alleine zu Hause bleiben. Und das ist so easy und entspannt. Und wenn ich mir das denke, dass ich davon ausgehe, dass das bei einem zweiten Hund auch genau dasselbe wäre, ist das halt auch so ein bisschen blind, ne?
Und man sieht auch oft irgendwie, finde ich, man sieht oft auch nicht, was der Hund alles schon so kann, ne? Gerade in solchen Prozessen, wo es irgendwie so schwer ist, sieht man immer nur, dass das nicht geht, aber wenn ich so sehe, zum Beispiel, unser Hund fährt super Auto. Von einer Freundin der Hund, der kann überhaupt nicht Auto fahren. Das wäre für uns Katastrophe, weil der fährt mit uns zur Arbeit, der fährt zu meinen Eltern, der fährt mit in Urlaub, der fährt überall mit hin. Und wenn das nicht funktionieren würde, dann wäre es schwierig im Alltag so. Und für uns ist das da selbstverständlich. Ja, der Hund springt hinten rein, fährt Auto, ist ruhig, freut sich, wenn er wieder raus kann, fertig. Aber manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, die einfach funktionieren und die für andere gar nicht so selbstverständlich sind.
Ja, total, total. Ich kenne das mit dem Autofahren tatsächlich so, also Tades hat da wirklich auch von Anfang an keine Probleme mit gehabt. Die ist halt früher immer in der Box hinten im Auto mitgefahren, im Kofferraum. Und die ist einfach nach 5 Minuten eingeschlafen und man hat die, wir konnten 4 Stunden durchfahren, die hat keinen Ton von sich gegeben. Der gilt schlafen. Und dann haben wir ein neues Auto gehabt. Und dann haben wir entschieden, so aus Sicherheitsgründen mal drüber nachgedacht, wie machen wir das jetzt mit dem Hund so auf weitere Sicht im neuen Auto und haben dann halt, hatten so eine, keine Box, sondern halt so eine Anschnalllösung, weiß gerade nicht mehr, wie die Marke hieß, aber so eine, nichts oben zu, sondern so halb zu und dann halt so anschnallmäßig. Mhm. Eigentlich super schön. Aber nee, das Fantat ist sowas von scheiße, dass wir das halt komplett alles wieder deinstallieren mussten und dann jetzt eine Box auf dem Rücksitz hat. Sondern es geht jetzt auch einigermaßen gut, weil unser Kofferraum ist nicht mehr so groß, dass das so angenehm passt. Und deswegen, ja, aber ich glaube, sie wünscht sich eigentlich insgeheim, dass sie wieder in den Kofferraum kommt. Aber na gut.
Immerhin hat sie die Box wieder.
Ist ein Kompromiss jetzt. Aber ja, da habe ich auch gedacht, da war ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig mit, das ändern zu wollen, weil natürlich war sie immer dran gewöhnt.
Ja, aber manchmal denkt man da auch nicht so dran, ne? Dann ist es für einen selbst irgendwie auch gar nicht so eine große Veränderung. Oder man denkt, ach, das ist so viel cooler für den Hund und der findet es dann überhaupt nicht cool. Ja. Ja.
Ja, und apropos Dinge, die man nicht so bedenkt. Wir haben da ja jetzt zum Ende der Folge hin noch eine ganz große Ankündigung zu machen. Celine und ich haben da schon seit einiger Zeit etwas in der Pipeline und können euch jetzt endlich davon erzählen. Wollen wir da jetzt mal drüber sprechen?
Oh ja, gerne. also der ursprüngliche Grund war für mich sogar ein bisschen schwer zu greifen. Aber durch die viele Zusammenarbeit mit Merle hat sie mich dann auch auf das Thema erstmal aufmerksam gemacht und wie wichtig das überhaupt ist, weil wir ja ganz oft, wenn wir mit Hunden zu tun haben, das gar nicht so direkt parat haben.
Okay, Trommelwirbel, Wirbelwirbel.
Und zwar geht es um das Thema Fleisch in der Hundeernährung.
Nach zwei erfolgreichen Symposien, die wir gemeinsam mit euch abhalten durften, steht jetzt Symposium Nummer 3 an. Und das in gar nicht mehr allzu langer Ferne. Unser neues Symposium heißt Hund, Fleisch, Fakten. Und wir nehmen da Biologie, Industrie, Marketing und Alternativen unter die Lupe. Also alle, die sich für Hundeernährung interessieren, Ohren gespitzt. Denn wir werden mit einem sechsköpfigen interdisziplinären Expertinnen-Team aus der Tiermedizin, Hundeernährungsberatung, Agrarwissenschaften, Evolutionsbiologie und Soziologie einiges unter die Lupe nehmen. Zum Beispiel werden wir über Dimensionen und Trends des hündischen Fleischkonsums sprechen. Wir wollen Produktionswege besser nachvollziehbar machen, denn dass wir Fleisch in jeglicher Darreichungsform, jetzt ob frisch, trocken oder in der Dose und auch von diversen Tierarten, ne, also ob Rind, Ziege, Pferd oder Strauß füttern, das ist für viele ja total selbstverständlich. Aber wo kommt denn das ganze Fleisch eigentlich her? Ist wirklich Fleisch von in Deutschland gehaltenen Tieren drin, wenn Made in Germany draufsteht? Oder wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wie auch zum Beispiel Fleisch von sehr exotischen Tierarten hier in großen Mengen angeboten werden kann? Wir schauen mal genau hin, was so dran ist an dem weit verbreiteten Mythos, dass für Hunde nicht extra geschlachtet wird. Wir sprechen über Verarbeitung, Transparenz von Produktionsketten, über White Labeling, ein Begriff, der euch vielleicht schon mal beim Weg gelaufen ist, vielleicht aber auch noch gar nicht. Wir sprechen über Futter als Marketingprodukt, über die Einordnung von tierischen Nebenprodukten und auch eine ganze Menge über Marketingtricks und irreführende Werbung. Und was denn so dran ist an Buzzwords, ihr kennt sie alle, wie artgerecht, natürlich oder in Lebensmittelqualität. Wir sprechen auch über Allergien und Unverträglichkeiten, darüber, ob Hunde Fleisch überhaupt brauchen, über aktuelle Forschung rund um alternative Proteine. Wir blicken auf diverse Futterkonzepte von fleischreich bis fleischlos und was diese an Herausforderungen mit sich bringen. Ja, und am Ende wollen wir auch über das große ethische Dilemma in der Fleischfütterung sprechen. Tierwohl für den Hund und Tod für Nutztiere. Also, eine ganze Menge an Input, an Themen, die ich glaube, das kann ich so sagen, in so einer Kombi noch nie irgendwo vertreten waren. Und gerade die Themen rund um Produktion und Marketing sind Themen, die mir so, so sehr am Herzen liegen und die ich schon lange mit euch teilen möchte, denn die kommen einfach viel zu kurz in der Hundewelt, obwohl sich so viele Menschen fragen, was kann ich eigentlich glauben, welchen Aussagen kann ich vertrauen und was wollen uns ausgeklügelte Marketingstrategien so verkaufen. Ach, ich freue mich da wahnsinnig drauf und ich freue mich vor allem auch, dass unsere Expertinnen, die alle mit dabei sind, wirklich für die Themen, die sie mitgebracht haben, wahnsinnig brennen. Das wird einfach eine grandiose Veranstaltung.
Das klingt sehr spannend. Und man kann da, soweit ich das verstanden habe, ja auch gut ohne viel Vorwissen.
Ja, das ist ja bei unseren Symposien sowieso das Thema,
ja,
dass uns das wichtig ist, dass jeder, jede da sofort mit einsteigen kann. Deswegen gibt es ja auch immer unsere Einführungsseminare, wo dann sozusagen das nötige Wissen, was wirklich notwendig ist, für alle Seminare und Workshops da vorab vermittelt wird, damit alle dann auf dem notwendigen selben Wissensstand sind. Und da können alle mit einsteigen. Das richtet sich an HundeernährungsberaterInnen, die da wirklich detailliertes Wissen obendrauf haben wollen, aber natürlich auch an HundehalterInnen, denn wer fragt sich nicht, was soll ich meinem Hund füttern? Und wer möchte nicht noch besser informiert sein, wo das Futter herkommt?
Wann wird das stattfinden?
Im Juli.
Juli. Das ist ja auch gar nicht mehr lange hin.
Genau. Vom 24. bis 26. Juli. Natürlich auch mit Aufzeichnungen. Die sind inklusive. Und wir haben jetzt die Warteliste geöffnet. Und die ist ganz unverbindlich. Denn die Buchung, die wird erst im Juni möglich sein. Und dann gibt's auch alle ganz, ganz detaillierten Informationen zum Ablauf, zu den Details der einzelnen Vorträge und Workshops etc. Und die bekommt ihr dann wie gewohnt im Laufe der nächsten Wochen von uns. Und ihr habt jetzt sozusagen die Chance, bevor es richtig losgeht, euch unverbindlich auf die Warteliste einzutragen und dann von unserer gewohnten Wartelisten-Sonderbehandlung zu profitieren. Denn wenn ihr euch da jetzt eintragt, bekommt ihr nicht nur als erste neue Infos und die Buchungsöffnung, wenn es denn soweit ist, sondern ihr bekommt einen exklusiven Wartelistenrabatt und sichert euch auch einen Platz zu den Live-Veranstaltungen, denn die Plätze sind begrenzt. Also wer auf der Warteliste steht, dem garantieren wir auf jeden Fall, dass ihr zu den Live-Veranstaltungen einen Platz bekommt, wenn ihr ihn denn buchen möchtet. Und wichtig natürlich, zur Warteliste geht es unter cleverdogcampus.de/Fleisch. Simpel und schön, oder? cleverdogcampus.de/Fleisch. Schaut da mal vorbei, tragt euch ein, unverbindlich. Da gibt es natürlich auch nochmal alle wichtigen Eckdaten, die Themen, über die wir sprechen. Und da erfahrt ihr auch, wer denn eigentlich unsere DozentInnen sind. Das steht da auf jeden Fall schon. Und nochmal alle Themen zusammengefasst. Und dann könnt ihr euch da am Ende der Seite auf die Warteliste setzen. Ja, und da würde ich sagen, bestätigt die E-Mail dann. Und zack, könnt ihr auf gar keinen Fall was verpassen und Wartelisten-Sonderbehandlung ist euch auf jeden Fall sicher. Den Link dazu gibt's natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr jetzt nicht aufgepasst habt und euch den kurzen Link nicht gemerkt habt, könnt ihr das da natürlich auch nochmal nachgucken. Ich bin auf jeden Fall mordsmäßig gespannt und ich freue mich wahnsinnig drauf und würde die Uhr am liebsten schon zum Juli hin vordrehen.
Ja, absolut.
Ja. Und heute ist die Zeit irgendwie rasend vorbeigegangen.
Mhm.
Ich glaube, wir sind so langsam schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich auf jeden Fall total, Jana, dass du heute auch mit dabei warst. Und danke natürlich auch an Celine. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir hören uns hier wieder.
Auf jeden Fall.
Also,
nächsten Monat hören wir uns wieder.
Dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Nächstes Mal wieder in einer klein bisschen anderen Konstellation. Ich weiß noch gar nicht, wie wir nächstes Mal zusammenkommen, aber das werden wir uns sicherlich noch besprechen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Und ich freue mich, wenn auch ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Bis bald. Tschüss.